Vom Heft Nummer 7, die Propheten, die Lektion Nummer 4, Jesaja. Jesaja predigt gegen Juda. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja 6, 8. Ja, ich kann mir das nicht verkneifen, diesen Vers zu kommentieren, weil das ist so einer der Verse, der mir sehr beeindruckt in der Bibel. Ja, okay, es gibt ja tausende Versen, die mich sehr beeindrucken in der Bibel, aber dieser Vers hat ja einen Grund, ein wichtiger Grund, um mich zu beeindrucken. Und das ist ja dieser Zusammenhang. Weil Gott hat gesagt, wem soll ich senden? Ne? Dann hat ja Jesaja gesagt, sende mich. Ne? Und dann hat Gott gesagt, ja, geh hin. Und verkünde und predige, dass die Menschen sich nicht bekehren, dass die Menschen die Botschaft nicht verstehen. Und es gab ja einen anderen Prophet, der auch so eine Botschaft gesprochen hat, und das war Jesus. Ja, Jesus war auch Prophet. Jesus hat das auch mal gemacht. Die Jünger haben gefragt, warum redest du immer in Gleichnisse? Und er hat gesagt, ja, damit die Leute nicht verstehen und sich nicht bekehren. Das ist so eine Sache mit den Propheten, weil Gott schickt immer Propheten, damit die Menschen sich bekehren sollen. Das ist ja die wahre Botschaft der Propheten. Aber manchmal schickt Gott Propheten, wie kann man sagen, ne, ich könnte quasi sagen, dass Gott manchmal so ein bisschen müde ist. Er denkt, die Menschen wollen sich nicht bekehren. Okay, dann sag denen, was die hören wollen. Die Menschen wollen Gleichnisse, ja, weil Gleichnisse sind lustig, sind interessant. Dann, okay, dann erzähle Gleichnisse und dann werden die Menschen sich nicht bekehren, aber die haben sich amüsiert im Gottesdienst. Ja, so ähnlich viele Predigten, ne, wo der Prediger ja Witze erzählt und so weiter und die Leute sagen, tolle Predigt, ne, war witzig und so weiter. Ne. Niemand hat sich bekehrt, aber kein Problem, die Predigt war interessant, ne. Ganz schlimm, ne? Ganz schlimm, weil das ist zum Schweigen, ne? Weil man möchte ja, dass die Menschen sich bekehren in einer Predigt, ne? Aber manchmal, ne? Manchmal denkt Gott selbst sowas, ne? Er denkt, ja, die Menschen wollen sich sowieso nicht bekehren, ne? Okay. Ja. Gut, dann lass uns mal schauen auf diese Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5. Die soll uns helfen, dieses Heft zu verstehen oder die Propheten zu verstehen. Und das hat mich ganz stark geholfen, diese Tabelle, um die Propheten zu verstehen. Weil früher, ne, als in meiner Jugend und ja auch noch vor wenige Jahre, als ich die Propheten gelesen habe, da hatte ich ja keinen Durchblick. Habe ich immer gedacht, oh, das klingt so alles so ähnlich, immer nur, ja, bekehrt euch oder sowas. Und ich hatte ja keinen Durchblick. Und für mich ist der Durchblick gekommen, als ich das hier verstanden habe, dass die Propheten in der falschen Reihenfolge sind oder nicht in der korrekten Reihenfolge, wie die Sachen geschehen sind oder in der Zeit, wo sie gepredigt haben, sondern vermischt, durcheinander. Und damit wir das besser verstehen, soll ja das verstehen. Der Prophet so und so hat vor dem Exil gepredigt und der Prophet so und so hat während dem Exil gepredigt und der so und so hat nach dem Exil gepredigt. Ne? Hier auf Seite 6 unten. Weil das hilft schon ganz viel, wenn wir das verstehen. Weil ja, vor dem Exil haben die Propheten immer gewarnt, der Exil wird kommen oder ne, bekehrt euch, weil ansonsten wird Gott euch bestrafen. Ja, und während des Exil haben die Propheten dann gesagt, ja, schau mal, Gott hat euch bestraft, aber er wird euch wieder vergeben. Ja, und nach dem Exil war dann die Predigt, schau mal, Gott hat uns bestraft, er hat erlaubt, dass wir zurückkommen, weil er noch einen Plan hat, er wird einen Messias senden. Ja, deswegen diese drei Phasen sozusagen, vor dem Exil, während des Exils und nach dem Exil. Das hilft uns sehr zu verstehen. Deswegen immer fragen, dieser Prophet hier zum Beispiel heute, Jesaja, hat er jetzt vor, während oder nach dem Exil gearbeitet. Und das sehen wir auf Seite, hier auf Seite 5 ganz unten. Jesaja. Und wenn wir hier auf Seite 6 schauen, dann sehen wir, dass Samarias Fall im Jahr 722 vor Christus geschah. Und Jesaja arbeitete vom Jahr 745 bis 695. Das heißt, er hat ja über dem Fall von Samaria hinaus gearbeitet, aber er hat auch in Juda gearbeitet. Das heißt, er hat dann so ein bisschen gesagt, Leute, schaut mal, was geschieht mit unseren Nachbarn, ja, der Israel, was mit denen passiert und so. Wenn wir uns nicht bekehren, wenn ihr euch nicht bekehrt und so, kann vielleicht das Gleiche passieren und so. Aber das war ja vor dem Exil, der babylonischen Exil, babylonische Gefangenschaft. Weil ja, ich sag mal so, die meisten Propheten, die wirkten in Juda, weil ja Juda noch, ich sag mal so, das gläubige Teil war. Israel war, ne, viel weniger gläubig und deswegen geht's ja meistens um Juda, weil ja viele haben ja auch vor Samarias Fall in Israel gepredigt, wie jetzt Elia und Elisa in Israel, denen gewarnt, versucht, die umzustimmen, damit sie aufhören mit dem Götzendienst, das Volk, jetzt Elia, als das Feuer vom Himmel gefallen ist auf dieses Opfer und so, und dann hatten alle geschrien, Gott ist Gott und so, Jahwe ist Gott und so weiter. Das Volk hat das gesehen und ja, theoretisch sollte jetzt das Volk wieder an Jahwe glauben. Das war das Ziel der Aktion, dass das Volk das erkennt und dass der König das erkennt, dass nur Gott, der lebendige Gott, der Gott Israels, die Kraft hat, Wunder zu tun, lebendig ist und so weiter. Aber das ist ja nicht wirklich langfristig nachgehalt. Gut, zurück zu Jesaja, der ja vor der Gefangenschaft zu Juda gepredigt hat. Ja, und interessant, Gott war so gut, der hat erlaubt, dass ungefähr ein halbes Jahrhundert wachsende Macht und Wohlstand war in Israel und Juda. Und das ist immer so, es geht den Leuten gut und dann denken die Menschen, schau mal, aber es geht uns gut. Wenn es uns gut geht, dann ist es ein Zeichen, dass Gott mit uns zufrieden ist. So denken viele. Mir geht's gut, ich habe einen guten Job, dies und das, ein Auto und so weiter. Gott muss doch mit mir zufrieden sein, ansonsten würde er mich dann bestrafen oder so etc. So ticken die meisten. Und wenn ihnen dann nicht gut geht, dann sage ich, Gott ist böse, weil er mich nicht segnet und so weiter. Die Menschen, die verstehen immer alles falsch. Und vielleicht deswegen haben die Leute auch sich nicht bekehrt. Die Israeliten, die haben gedacht, ja, uns geht's doch gut. Das heißt, und die Propheten haben gesagt, Leute, bekehrt euch. Und es ging ja immer moralisch und in dem Glauben, in Bezug zum Glauben, immer schlimmer, immer mehr Götzendienst und auch Juda immer mehr Götzendienst. Hier Jesaja 3,8, denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Jesaja 3,8. Das heißt, er redet hier vom geistlichen Abfall. Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen. Das heißt, vom geistlichen Sturz, was ja auch die Gefangenschaft nach sich gezogen hat. Weil ja viele Götzenkultstätten wurden toleriert, heimliche. Viele haben ja, insgeheim ihre Götter angebetet. Zu Hause hatten die ihre Statuen, ihre Bilder, die sie von kananitischen Göttern, die sie angebetet haben. Und das wurde toleriert. Das heißt, es wurde nichts unternommen, um das, um den Leuten zu sagen, hört auf damit. Ja, weil früher ja der König auch sehr viel Einfluss und Macht hatte. Wenn jetzt der König sagt, alle Götter verbrennen, Ja, dann würden die Menschen das machen, oder die meisten würden das machen, weil ja der König, der hat es gesagt. Und deswegen ja richtet sich auch meistens sehr oft die Botschaft der Propheten an den König, weil er war, die wissen ja, der König, wenn der König jetzt sagt, Leute, alle, ihr sollt ja alle, ne, das Volk soll zum Gottesdienst, soll wieder zum Tempel, soll wieder, ne, hier, ihr Leben hier nach dem Maßstab der Schriften, ne, heute würden wir sagen der Bibel, aber damals hieß es die Schriften, sich anpassen, ja, dann würden die meisten das machen, weil ja den König noch respektiert hatten oder Angst vor ihm hatten. Interessant hier 5. Mose 28, 47 und folgendes. Das ist ein Text, das man ja wirklich lesen müsste, wo es ganz genauso steht, ne, weil ja 5. Mose wurde doch, ich vergesse das immer, 1200 Jahre vor Christus, ja 1200 Jahre vor Christus oder 1300 Jahre vor Christus, weil ja David, lass mal sehen, Saul, ja, ich würde sagen so 1300 vor Christus ungefähr geschrieben oder 1400 vor Christus. Ich vergesse das immer, dieses Datum. Ne, aber 5. Mose 28, 47, was steht da? Es steht genau das. Mose sagt dem Volk, wenn ihr Gott gehorcht, dann werdet ihr in dieses Land, wo ihr jetzt reingeht, dann werdet ihr lange bleiben in dieses Land. Ihr werdet reich werden, ihr werdet viel ernten, ihr werdet viel Geld haben, ihr werdet anderen Menschen Geld leihen und so weiter. Aber wenn ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr arm, dann werdet ihr von anderen Menschen Geld leihen müssen, dann wird Gott euch nicht segnen und ihr werdet vertrieben. 5. Mose 28, da steht das schon. Und das wurde ja hier, ne, 500 Jahre ungefähr vor Jesaja geschrieben, vor dieser Zeit. Und die Gefangenschaft von Juda geschah ja im Jahr 587, das wären dann 800 Jahre nach dieser Prophezeiung von Moses, ist das ja eingetroffen, was Moses vorhergesagt hat, ganz deutlich. Das ist ja quasi, ne, wie hätte es Moses erlebt, die Gefangenschaft, wie er das beschrieben hat in 5. Mose. So deutlich ist das. Und Jesaja, ne, hat gemerkt, diese Prophezeiung wird eintreffen. Und die Menschen merken das nicht, die wollen sich nicht bekehren. Ja, Jesaja ist ja ein ganz großes Buch, 66 Kapitel, und da gibt's ja Prophezeiungen über ja ganz, ganz viele Themen. Zum Beispiel die Versklavung Israels, die Verheerung des gelobten Landes, die von Gott erlaubte Zerstörung von Jerusalem. Weil, ja, ich sage mal so, weil die Leute dachten immer, ja, uns wird nichts passieren. Weil Jerusalem, ja, da ist doch der Tempel. Und der Tempel ist doch der Wohnort Gottes. Und Gott wird ja nicht erlauben, dass Ungläubige sein Haus schänden und so. Und deswegen haben die gedacht, uns wird es nicht passieren. Ne? Samarien, ne, die Samariter, die hatten auch gar keinen Tempel. Aber wir haben den Tempel. Und Jesaja sagt, Leute, Vergiss das, der Tempel wird fallen, Jerusalem wird fallen. Und die, ne, die Reaktion der Menschen, die denken, du bist ein Prophet, du bist ein glaubender Mensch, du glaubst an Gott und sagst so einen Unsinn, du sagst, dass Gott erlauben wird, dass sein Haus zerstört wird und so. Du bist gar nicht gläubig, ne, und so weiter. Die sagen in meine Wörter, ne, und so. Ja, nach später, als es geschehen ist, ne, dann haben sich die Leute bedankt und gesagt, danke Jesaja, oder gedacht, ja, danke Gott, dass du Jesaja geschickt hast, um uns zu warnen, und jetzt wissen wir, dass es ja von dir gekommen ist. Das heißt, später haben die Menschen erkannt, dass Gott das erlaubt hat, nachdem es passiert ist. Und deswegen sind auch Prophezeiungen wichtig, weil für diesen Zweck, damit die Leute sehen, oh, aber wir wurden doch gewarnt und wir haben ja nichts unternommen. Deswegen ist es dann eine Zeit, dass die Menschen sich besinnen und denken, wir wurden wirklich bestraft von Gott. Die ganze Warnungen, die waren richtig. Was müssen wir jetzt tun? Das, was der Prophet gesagt hat, tun. Uns bekehren, unser Leben berichtigen. Ein anderes Thema, was hier, ja, mal sehen, dieser Vers, die jungfräuliche Geburt Jesu, ein anderes Thema, ne? Ganz anderes Thema. Ja, wie gesagt, diese drei Phasen und die letzten Propheten, die nach der Wieder, nach dem Exil prophezeit haben, haben ja besonders betont, es kommt der Messias. Aber hier hat Jesaja auch schon prophezeit, es wird der Messias kommen. Obwohl ja in der Bibel, in unserer Bibel, so das Wort Messias nicht steht. Aber das ist, ich würde sagen, fast ein Fehler. Fast ein Übersetzungsfehler. Weil ja zum Beispiel im Neuen Testament gibt es ja ganz viele Wörter, die transkribiert wurden. Wie jetzt zum Beispiel das Wort Apostel, was ja ein griechisches Wort ist, aber transkribiert wurde auf Deutsch. Und das Wort Messias ist ein hebräisches Wort, was bedeutet der Gesalbte. Und wo das Wort steht, auf Hebräisch übersetzen die Übersetzer mit der Gesalbte, ne? Und nicht Messias. Ne? Wäre ein bisschen schöner, wenn die das machen, dann könnten wir sofort sehen, ne, dass da steht Messias. Und weil das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben wurde, dann steht da Messias. Aber das Wort Messias bedeutet der Gesalbte und auf Griechisch übersetzt, das Wort der Gesalbte auf Griechisch bedeutet Christus. Deswegen, Jesus Christus bedeutet Jesus der Gesalbte. Und als der Engel, Maria, als der Engel gesagt hat, er soll heißen Jesus, weil er wird das Volk retten. Weil das Wort Jesus bedeutet Retter, das heißt, er soll heißen Jesus. Jesus war der Name von Jesus Christus. Und Christus war ja der, ich sag mal so, Spitzname, der Adjektiv, was ne, man ihm gegeben hat, der Gesalbte. Christus, Jesus war der Name, was ja ein gewöhnlicher Name war in Israel, wie es Josua, ne, ist der gleiche Name wie Jesus, nur mit der griechischen Aussprache. Gleicher Name bedeutet Retter. Und Christus, der Gesalbte. Gut. Anderes Thema, was Jesaja anspricht, ist Satan, Jesaja 14. Ne? Ach, lass mal sehen. Ich lese mal zuerst über Jesus, über den Messias. Jesaja 7, 14, weil es so schön ist, dieser Vers. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7, 14. Warum heißt dann Jesus nicht Immanuel, sondern Jesus? Ja, weil Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das heißt, als Jesaja diese Prophezeiung gegeben hat, wollte er das hier übermitteln, dass ja Jesus ist der Gott, der mit uns ist. Gott ist gekommen und unter den Menschen gelebt. Interessant hier, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und das ist ein Zeichen. Und es gibt dann Leute, die sagen, das ist ja in der griechischen Übersetzung steht, eine junge Frau wird schwanger werden und nicht eine Jungfrau. Und dann sage ich, das ist lächerlich, so eine Auslegung, weil ja, das ist dann kein Zeichen. Denn Gott sagt, ein Zeichen bedeutet etwas Besonderes, wo man etwas erkennen kann. Ein Zeichen, ein Zeichen bedeutet, ja, man wird erkennen, dass Erfüllung einer Prophezeiung ist, wenn ja eine Jungfrau gebären wird. Ja klar, weil ja das nie passiert. Deswegen ist es dann ein Zeichen. Aber wenn das Zeichen wäre, eine junge Frau wird gebären, ja jeden Tag gebären ja tausende junge Frauen in der Welt, dann ist es ja kein Zeichen der Erfüllung einer Prophezeiung. Deswegen ist sowas, so ein Gedanke lächerlich. Das Zeichen ist, die Jungfrau wird schwanger werden. Okay, nächstes Thema. Ja, und man sieht, wie deutlich das auch ist. Weil ja, Jesaja hat ne, gewirkt, lass mal sehen, in etwa im Jahr 740 vor Christus. Ich hatte vorher gelesen, ich vergesse das immer wieder, die Nummern und so, aber okay, ich lese mal hier, 745 bis 695, das heißt ja ungefähr zwischen 750 und 700, rund gesagt, vor Christus. Das heißt, er hat ja 700 Jahre bevor ja Christus zur Welt gekommen ist, das hier geschrieben, dass das Zeichen sein wird, die Jungfrau wird schwanger werden. Und ich betone ja quasi in jeder Lektion, die ich ja über den Propheten, wo ich über die Propheten rede, solche Sachen. Ich sage immer, ja, 700 oder 800 oder 900 oder 500 Jahre vor Christus wurde das hier prophezeit. Ja, weil ja diese Zeit, diese lange Zeit, die Sache ja ganz besonders macht. Weil wenn jetzt eine Prophezeiung ja 2 Monate vor seiner Erfüllung gegeben wird, dann ist es ja nicht so spannend, wenn sie jetzt 700 Jahre vor der Erfüllung gegeben wurde. Ja, dann ist es ja ganz stark. Deswegen ist ja, sind diese Zeitangaben hier total wichtig, dass wir verstehen, wie stark diese ganzen Prophezeiungen sind, weil es ja so lange gedauert hat und dass die ja wirklich genauso in Erfüllung gegangen sind. Genau so, dass eine Jungfrau schwanger geworden ist. Genau so. Das steht ja keine halbe Sache, sondern das steht eine ganz klare Sache über die Geburt des, ne, Gott unter uns, von dem der, ne, inkarnierte Gott ist. Nächster Punkt, er redet bildlich über Satan, Sünde und Fall. Jesaja 14,12 und folgender. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Jesaja 14,12 und folgendes. Und folgender. Da sieht man ganz genau, dass der Text über Satan redet, wie Satan gefallen ist, wie Satan stolz geworden ist, wie er rebelliert hat und so weiter. Informationen, die uns ja total wichtig sind, als wir im Heft Nummer 4 studiert haben über Satan, wer Satan ist, haben wir solche Texte dann auch erwähnt, weil das müssen wir wissen über Satan, wer er ist, wie er arbeitet, damit wir ja gegen ihn anhalten können, gegen ihn wissen, wer unser Feind ist. Und die Bibel, Gott ist so gut, er liefert uns diese Informationen. Und es geht noch weiter im Jesaja 65,25. Er prophezeit über den tausendjährigen Reich. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Werk, spricht der Herr. Jesaja 65,25 über den tausendjährigen Reich Christi. Ja, weil ja heutzutage Löwe frisst noch Fleisch. Das heißt, diese Zeit ist noch nicht gekommen. Diese Zeit ja war auch nicht zur Zeit Jesu. Zur Zeit, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist, ja, hat auch der Löwe nicht Stroh gegessen, sondern Fleisch. Deswegen ist dieser Vers noch nicht erfüllt. Deswegen wissen wir, der redet hier über eine Zeit, die noch kommen wird. Und das ist ja der tausendjährige Reich Jesu, was wir im Heft Nummer 9 studieren werden. Das mit den Zeiten, ne? Die Zeiten, die verschiedenen Zeiten, die in der Zukunft noch bevorstehen. Und so sieht man ja, wie Jesaja ein ganz wichtiger Prophet war. Er hat prophezeit über alle möglichen Zeitspannen der Geschichte. Lass mal sehen. Interessant hier, er fing seinen Dienst an ungefähr zur Zeit der Gründung von Rom und der Austragung der ersten griechischen Olympischen Spiele. Ja, okay, so eine interessante Information, was so in anderen Ländern der Welt los war. Er war keinesfalls ein populärer Prediger, aber ein Mann, der sich um sein Volk sorgte und Gott treu blieb. König Hiskia liebte ihn und suchte sein Rat, aber viele hassten ihn, weil er gegen die Könige Ussias, Jotam, Ahas und Hiskia prophezeite. Okay, von 4 Könige, einer hat ihn geliebt, die 3 anderen haben ihn gehasst. Die meisten Propheten wurden immer gehasst. Ja, das deswegen ja in jeder Lektion schreibe ich hier so eine Überschrift unbequem. Weil alle Propheten, ja, Gott musste die Propheten nur schicken, weil etwas schief gelaufen ist, weil die Menschen nicht gehorchten, weil die Menschen gesündigt haben, Götzen gedient haben und so weiter. Deswegen musste Gott ja die Propheten schicken und deswegen waren die Propheten ja auch immer unbequem. Ja, nochmal. Gut, wichtigsten Botschaften. Gott ist Israels Heiliger. Jesaja wird oft der Prophet der Heiligkeit genannt. Die Heiligkeit Gottes brannte in sein Herz als Folge des Gesichts. Dieser heilige Gott hat eine besondere Beziehung mit Israel. Er wohnt unter seinem Volk auf dem Berg Zion. Jesaja 12,6: Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Jesaja 12,6. Ja, eine ganz wichtige Botschaft in der ganzen Bibel, die Heiligkeit, die Heiligung ist ja, ne, von 1. Mose bis Offenbarung, dass man ja, wenn man ja an Gott glaubt, wenn man Gott folgt, dann ne, inspiriert uns Gott, dass wir ja uns fernhalten von Sünde. Seid heilig, weil ich heilig bin, bedeutet ja, weil wenn wir Gott in unseren Herzen haben, dann wollen wir bestimmte Sachen nicht mehr tun und so weiter. Und Jesaja durch diese Offenbarung, die er hatte, als er diesen ja, Thronsaal gesehen hat, mit den Engeln um Gott herum und so, und ne, wo er dann gespürt hat, ich bin ein sündiger Mensch und so, und der Engel dann diese ja, diese Zange genommen hat mit dieser Feuerkohle und so weiter, das war eine ganz starke Erfahrung, wo er erfahren hat, dass er ein Sünder ist. Und so eine Erfahrung hat man dann, ich sag mal so, manchmal in unserem Leben, dass man merkt, oh, ich bin doch total fehlerhaft, oder ne, wenn man sich dann bekehrt, wo man eine evangelistische Predigt hört und man merkt, ich bin verloren. Ja, warum? Weil ja Gott so heilig ist, weil ja Gott seine Maßstäbe so hoch sind und ich erreiche diese Maßstäbe nicht, weil ich ja, mein Herz ist schmutzig und so weiter, ne? Und deswegen merkt man, das gefällt Gott nicht, man muss sich ändern. Man ne, muss die Sachen lieben, die Gott liebt und so weiter. Deswegen das mit der Heiligkeit, sehr interessant. Der Prophet der Heiligkeit, Jesaja. Was waren dann die Sünden von Israel? Geistlicher Abfall, sündhafte Anbetung, äußerliche Rituale, Götzendienst, heidnischer Götzendienst. Ja, äußerliche Rituale, das ist auch ne, so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Weil vorher, als ich gesagt habe, das Volk sagte, Gott wohnt im Tempel, ne? Tempel, das Haus Gottes, ja, dann habe ich das ja sarkastisch gemeint, ironisch gemeint. Warum? Weil ja schon Salomo, als er den Tempel eingeweiht hat, hat gesagt, wir weihen diesen Tempel ein, trotz der Tatsache, dass ja Gott nicht in Tempeln wohnt. Gott wohnt ja nicht in ein Haus. Sein Haus ist das Universum. Ne? Und trotzdem haben wir jetzt hier einen Ort gebaut, um Gott anzubeten. Das hat schon Salomo gesagt, ne? Als der Tempel gebaut wurde, hat er das schon gesagt. Aber nein, die Menschen denken immer, Gott wohnt in dieses Haus. Gott, der ist begrenzt. Gott ist nur da drin. Er ist quasi gefangen in diese vier Wände, ne? Das heißt, die Menschen, die sind immer so dumm und denken solche Sachen, ne? Und deswegen diese ganze Religiosität. Wir müssen hier diese Rituale machen, diese Opfer machen, diese Tigre schlachten und so, weil Gott das will, Gott freut sich, wenn er ne, sieht, wie hier die Tigre verbrannt werden und so, Gott hat Spaß daran und so weiter, solche blödsinnige Ideen hatten die Menschen. Und bis heute haben viele solche Ideen, die denken, wir müssen hier ein Ritual machen, das heißt, wir müssen hier etwas durchführen, eine Zeremonie, mit bestimmte Wörter, mit bestimmte Gesten, mit bestimmte Gegenstände, um Gott gut zu stimmen. Das heißt, dass er wieder, wie kann man sagen, uns segnet und so. Quasi ne, etwas machen, damit Gott wieder glücklich ist und uns wieder segnet. So ticken ja die, ich sag mal so, die Urvölker und auch viele götzendienische Religionen, die denken, ja, die Götter, die muss man gefallen, die muss man besänftigen, ne, Opfern und Ritualen und so, ja. Aber Gott ist ja kein Götze. Ihm besetzt sich kein Ritual, kein Opfer, sondern der Glaube der Menschen, der Vertrauen, dass Menschen ihm vertrauen, lieben und das. Deswegen diese äußerliche Rituale, ne? Die Menschen, die sind ja wieder, die Juden, die waren ja wieder abgefallen. Die haben gedacht, ja, wir machen doch so viele Opfer jeden Tag, schlachten wir jeweils wie viele Tiere. Da muss doch Gott zufrieden sein mit uns. Ne? Da muss er uns segnen. Dann ist er ja verpflichtet, uns zu segnen. Weil schau mal, wie viel Geld wir ausgegeben haben für die ganzen Opfer und so weiter. Ne? Das heißt, als hätte der Mensch, ja, sagen wir so, sich ein Anrecht erkauft vor Gott auf den Segen, ne? Ein Anrecht auf den Segen, ne? Das ist ja total lächerlich, aber die Leute, die ticken immer wieder, ne? Schon damals war das so und Jesaja hat dagegen prophezeit, Leute, hör auf damit, mit diesem ritualistisches Denken und so weiter. Ihr könnt doch Opfer machen, aber als Zeichen euren Glaubens und nicht denken, dass ihr durch Opfer ja Gott unter Druck setzt, damit ihr euch segnet oder so. Das ist total falsch. Götzendienst war sowieso Sünde. Und die haben das gemacht. Die haben gedacht, okay, wir gehen zum Tempel, machen dein Opfer und setzen Gott unter Druck, uns zu segnen, weil wir ja das ja bezahlt haben, diese Tiere, die haben ja viel Geld gekostet. Und dann gingen sie wieder nach Hause und dann zu Hause haben die das Gleiche gemacht. Die haben gedacht, okay, wenn ja vielleicht Gott uns nicht segnet, uns nicht das gibt, was wir wollen, okay, dann gibt uns ja diesen Gott Götze hier, ne? Kananitischer Gott, den Segen, ne? Das heißt, wir opfern Jahwe, opfern hier den kananitischen Gott und irgendeiner muss uns segnen, ne? Das heißt, so ticken die Götzendiener. Die stellen alle Götter auf einer Ebene. Die denken, dass ja Gott nichts weiter ist als ein großer Götze sozusagen. Das ist ja total, das ist eine Lästerung der größten Sorte. Aber die haben das gemacht, die haben so gedacht, die, ne? Leider, ne? Jesaja 2,8. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an. Und das, was ihre Finger gemacht haben. Jesaja 2,8. In Brasilien haben wir oft gegen Götzendienst gepredigt. Ja, weil ihr wisst, dass in Brasilien dieser Götzendienst sehr stark ist. Dass ja alle möglichen Götzen gibt und ja auch in der katholischen Kirche in Brasilien ist es sehr stark. Die sind ja voller solcher Statuen, solcher Bildern, anders als in Deutschland. Das heißt, in Deutschland wurde ja diese Gegenreformation gemacht und die katholische Kirche in Deutschland ist mehr, sagen wir so, light sozusagen. So hat die Hälfte weggemacht, um, wie kann man sagen, weniger Mitglieder zu verlieren zur evangelischen Kirche. Aber in Brasilien ist es total stark, wie jetzt in anderen Ländern, wie in Italien und Spanien und Portugal, da ist es auch so, alles voller Statuen von allen möglichen Heiligen, Maria und Josef und Petrus und Paulus und Johannes und Georg und Antonius und so weiter und die ganzen, ne, Wände sind voll und unter denen sind die ganzen Kerzen und so. Und in Brasilien hat man dann dagegen gepredigt und gesagt, Leute, das ist Götzendienst. Sich vor ein Bild zu knien und so, das ist Götzendienst. Und um das ganz deutlich zu machen, haben wir dann oft auch Jesaja 44 benutzt. Liest mal zu Hause Jesaja 44, wo es ja total klar steht, wo der Prophet Jesaja oder wo sogar Gott durch den Prophet, das heißt in der ersten Person, redet und diesen Götzendiener lächerlich macht. Er sagt, ne, ihr nehmt ein Stück Holz, schneidet es in der Mitte und mit einer Hälfte schnitzt ihr einen Gott, das heißt ein Bild und betet das an und mit der anderen Hälfte macht ihr ein Feuer und wärmt euch. Ne? Das heißt, damit wollt ihr zeigen, wie dumm die Menschen sind. Mit einem Stück Holz wärmen sie sich und mit dem gleichen Stück Holz machen sie hier ein Bild und sagen, bitte Gott so und so, hilf mir, gib mir eine gute Ernte, gib mir, was ich brauche, gib mir ein Kind oder gib mir Gesundheit oder gib mir dies und das. Und Gott lacht über solche Menschen, weil es ja total unlogisch ist und dumm von diesen Menschen das zu machen. Und noch andere Sünden, hier zum Beispiel gesellschaftliche Sünden, die Schwachen unterdrücken. Das hatten wir schon in der vorletzten Lektion, das mit der Unterdrückung der Schwachen. Das war ja sehr oft so, dass die Reichen die Armen missbraucht haben. Die haben den Armen gesagt, wenn du mir hier deine Ernte verkaufen willst, für den Preis so und so, dann bezahle ich das, ansonsten kannst du das behalten oder so. Im Sinne von, ja, den Armen ihre Ernte abkaufen für einen lächerlichen Preis. Das heißt, die mussten dann hungern und so weiter. Und das war ja eine Art, die Schwache zu unterdrücken. Warum? Weil ja wegen maßloser Luxus. Weil die gedacht haben, die Frauen von den reichen Männern haben gedacht, mein Mann, bitte, ich will hier noch ein Kleid, noch eine Kette, noch ein dies und das, noch Ohrringe und noch so weiter, mehr Geld und mehr Kleider und aus Gold und aus dies und das. Und um dieses Geld zu beschaffen, haben die dann die Armen unterdrückt. Und das hat denn der Prophet dann denen vorgeworfen. Luxus, Alkoholismus und auch unter den Priestern. Ne? Die Priester haben auch ja nur gesoffen oder ja, viele von ihnen, ne, haben gesagt, ja, wir sind doch Priester und so weiter, wir machen erfüllen unsere Pflicht und machen immer ja die Opferung und so. Ne? Das heißt, die haben nicht gemerkt, dass es ja ihre Pflicht als Priestern Vorbilder für das Volk zu sein und nicht nur hier die Rituale durchzuführen, Opferung durchzuführen und so weiter. Das, gegen das hat alles, ne, Jesaja gepredigt. Jesaja 1,16, wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun. Jesaja 1,16. Und als ich über das Thema Heiligung rede im Heft Nummer 4, ne, dann sage ich das auch. Heiligung bedeutet Selbstreinigung. Die Bibel sagt, Gott heiligt uns. Deswegen sagen viele, ja, Gott reinigt uns und fertig, was müssen wir tun? Nix. Aber das ist falsch, so ein Denken ist falsch. Gott reinigt uns, indem er zum Beispiel hier einen Prophet schickt, der sagt, reinigt euch. Das heißt, das ist das, was Gott tut, um Menschen zu reinigen. Er lasst predigen und sagt, Menschen, ne, Volk, reinigt euch. Das heißt, Gott, lasst das sagen, lasst das verkünden. Aber er zwingt niemand, er nimmt niemand an den Kragen und sagt, so jetzt binde ich dich hier, hier ins Zimmer oder schließ das Zimmer, dass du nicht sündigen kannst, ne, und so. Ja, sowas macht Gott nicht. Er sagt den Menschen, tu das nicht. Deswegen ist Gott ja der, der die Heiligung macht, aber der Mensch muss das auch hören, muss sagen, okay, Gott hat das gesagt, dann werde ich das auch tun. Deswegen ist es ja immer eine Kooperation, das ist ja eine Mitarbeit, eine Zusammenarbeit. Deswegen wascht, reinigt euch. Sich reinigen, sich waschen, sich säubern. Aufhören, das Böse zu tun. Das ist, was da steht. Jesaja 1,60. Der Prophet der Heiligkeit. Er sagt das. Hört auf, das zu tun. Seine Botschaften von Gericht und Errettung zusammengefasst. Lass mal sehen. Ja, ich fasse das mal hier zusammen. Ein Gericht wird über Juda und Jerusalem kommen. Ein Überbleibsel, Nummer 2, ein Überbleibsel wird gerettet und es wird eine siegreiche Zukunft haben. Nummer 3, Assyrien wird Juda angreifen, aber vom Urteil Gottes getroffen und Jerusalem nicht einnehmen können. Nummer 4, die Babylonier werden kommen. Nummer 5, weltweites Gericht. Nummer 6, Gottes Erlösung für die Nationen. Nummer 7, messianische Prophezeiungen. Zum Beispiel messianische Prophezeiung, noch so eine Prophezeiung, Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Und wieder, ne, steht das ja total so klar, dass dieses Kind, was geboren ist, ist Gott. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Dass er Gott ist, der zur Welt gekommen ist. Friedefürst und so weiter. Und ja, eine andere Prophezeiung, die ich schon im Heft erwähnt wurde, Auf Seite 28 ganz unten steht ja die Kreuzigung, Kapitel 53. Hatte ich noch nicht erwähnt und nicht erklärt. Aber ich muss das nennen, weil Jesaja 53 ist, ne, sehr bekannt. Und da stehen Sachen wie zum Beispiel, dass dieser Sohn des Menschen, er wird die Sünde von vielen auf sich tragen. Und das ist ja eine ganz besondere Information. Warum? Weil ja jeder Mensch, wenn jemand bestraft wird, dann wird er für seine eigenen Sünden bestraft. Ist normal. Niemand kann für die Sünde anderer Menschen sterben, weil ja jeder Mensch selbst ein Sünder ist. Aber wenn es dort steht, Jesaja 53, dass er die Sünden vieler tragen wird, dann heißt es ja, dann muss er dann Gott sein, um Sünden anderer Menschen zu tragen. Jesaja 53, ne, beschreibt das Leben Jesu ganz klar. Und die Juden wollen bis heute nicht an Jesus glauben, weil sie, ne, sagen, nee, aber schau mal, Jesus ist doch gekreuzigt worden und so. Und Gott, ne, Gott würde niemals sowas auf sich nehmen oder so, würde niemals sowas tun oder so. Ne? Das heißt, ein Gekreuzigter sein, Gott ist doch der Herrscher und so weiter. Ja, aber es stand schon Jesaja 53. Warum lesen die Juden ja Jesaja 53 nicht? Das heißt, die lesen diesen Kapitel und denken, über wen redet der Prophet hier? Wir wissen das nicht. Keine Ahnung oder sowas. Ne? Ach klar, das heißt aber, wenn die jetzt, ne, aufmerksam lesen würden, würden sie merken, dass das steht, ne, über sein Leid. Wie er gedemütigt wurde, wie er gequält wurde, wie er unterdrückt wurde, wie er litt und so weiter. Alles, ne? Alles über Jesus stand schon da. Nur weil sie das nicht wollen, sie wollen das nicht wahrnehmen, dass der Messias, der Gesalbte, der Gesandte Gottes auch leiden würde. Es stand schon alles da, steht schon alles da. Wie gesagt, 700 Jahre bevor Christus zur Welt gekommen ist. 730 Jahre bevor Jesus gewirkt hat. Hier unbequem. Auch Jesaja hat Sachen gesagt, die meisten Leute nicht gefallen haben. Aber warum ist dann Jesaja in der Bibel aufgenommen wurde? Ja, weil dieses Aufnehmen in der Bibel ist ja hunderte Jahre später geschehen, als alles, was er prophezeit hat, oder die Hälfte, was er prophezeit hatte, in Erfüllung gegangen war. Wo die, ne, die Gefangenschaft und alles in Erfüllung gegangen war und die erkannt haben, die, ne, die Schriftgelehrten, die diese Kanonisierung gemacht haben, die haben erkannt, dass Jesaja ein Prophet Gottes war und deswegen haben die dann in der Bibel aufgenommen. Aber in der Zeit, wo Jesaja gelebt hat, ne, dann hat niemand gedacht, dass er ein Prophet Gottes ist. Ne? Weil wenn jetzt ein Prophet ganz tolle Sachen prophezeit, wenn er sagt, Leute, Gott sagt, dass er euch liebt, Gott sagt, dass Gott euch segnen will, Gott sagt, dass Gott euch ganz vieles schenken will und so weiter, ne? Dann sagen alle, oh, der ist von Gott, der ist ein Gesandter Gottes, ne? Aber wenn ein Prophet kommt und sagt, Leute, ändert euer Leben, ihr seid zu materialistisch, ihr habt das Geld zum Götzen gemacht, ihr betet Gott nur äußerlich an, euer Herzen ist gar nicht an Gott gebunden, sondern an Geld. Ihr kommt zum Gottesdienst nur hier, um Spaß zu haben, nur ein bisschen zu singen und hier euch amüsieren mit den anderen Geschwistern, aber nicht wirklich, um euch zu bekehren, nicht wirklich, um euch zu demütigen, nicht wirklich, um euer Herz zu zerbrechen. So, wenn jemand sowas sagt, dann sagt, nee, der ist ja nicht von Gott. Der ist, ne, der redet aus sich selbst, aus dem Fleisch oder so, ne. Ja, das war schon damals so und heute ist es immer so. Ne, wer ja unbequem ist, wer auf die Sünde zeigt, ne, der wird gleich, ne, als Fanatiker oder sowas abgestempelt, ne, und wird dann nicht mehr eingeladen, in der Gemeinde zu predigen, ne, und so weiter. Aber später, ne, haben sich seine Prophezeiungen erfüllt und dann wurde er ja im Kanon aufgenommen. Christus offenbart hier, ja, nach seiner Auferstehung lief Jesus mit zwei seiner Jünger und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Lukas 24, 27. Wahrscheinlich nannte er Texte aus Jesaja, der in 17 Kapitel von Jesus prophezeit. Jesaja hat Jesus mit vielen Namen genannt. Herr, Herrscher, Spross des Herrn, Immanuel, Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, Isais Wurzelspross, Eckstein, König, Hirte, Diener des Herrn, Auserwählter, Lamm Gottes, Leiter und Anführer, Erlöser und Gesalbter. Ja, man sieht, wie viele Wörter Jesaja benutzt, um Jesus zu nennen. 700 Jahre vor seiner Geburt. Jesaja 53 ist das Kapitel des Alten Testaments, das die Sühne des Messias am meisten klar und ausführlich vorhersagt. Kein anderer Text der Bibel erklärt so deutlich das Ziel vom stellvertretenden Tod Christi auf das Kreuz. Es wird 9-mal im Neuen Testament zitiert. Ich habe hier die Liste gemacht. Jesaja 52, 15 wird in Römer 15, 21 zitiert. Jesaja 53, 1 wird in Johannes 12, 38 und Römer 10, 16 zitiert und so weiter. Ich lese nicht ja die alle Zitate. Das heißt, aber möchte einfach das betonen, dass ja der Kapitel Jesaja 53 zigmal im Neuen Testament zitiert wird. Das heißt, seine Wörter werden im Neuen Testament wiedergegeben. Dazu gingen noch viele andere Vorhersagungen in Erfüllung, die nicht wörtlich zitiert wurden, wie zum Beispiel Jesaja 53, 3 und folgender. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesaja 53, 3 bis 4. Man sieht, dass dieser Vers ja Jesus beschreibt, ganz klar. Es ist total offensichtlich, dass es hier um Jesus geht. Dass er, wie steht, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Das heißt, wir die Juden. Ne? Hier ist er stellvertretend für die Juden. Die Juden, die denken, ja, Jesus ist auf dem Kreuz gestorben. Ja, warum? Weil Gott ihn bestraft hat. Ne? So sagen die das. Aber der Text zeigt uns, dass es nicht so ist. Dass er unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unsere Sünde getragen hat. Okay, eine kleine kleines Themawechsel. Jesaja erwähnt den Heiligen Geist 15 Mal in folgende Kontexte. Ich sage es einfach, weil es ja besonders ist, weil das ist so ein besonderes Thema im Buch von Jesaja, der Heilige Geist. Punkt Nummer 1, die Salbung des Heiligen Geistes auf den Messias stärkt ihn, damit er als König auf Davids Thron herrscht und regiert. Und so weiter. Ich lese mal hier Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen befreien zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesaja 61, 1. Und während ich das gelesen habe, habe ich ja sofort erinnert, ja, das steht doch im Neuen Testament, als Jesus in der Synagoge gepredigt hat, hat er diesen Text gelesen und gesagt, heute hat sich diese Schrift erfüllt. Jesaja, Text von Jesaja. Auch die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel, um Erfolg zu schenken bei der Aufgabe des geistlichen Wiederaufbaus nach dem Vorbild von 2. Mose und so weiter. Punkt Nummer 3. Der Herr Jesus hat sein irdisches Werk in der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes getan. Jesaja 11, 2, 42, 1, 61, 1. Er versprach, seinen Geist auf die Gemeinde auszuschütten nach Jesajas Vorhersagen, um sie zu stärken in der Aufgabe des großen Missionsbefehls. Jesaja 11, 2 lese ich. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja 11, 2. Jeder Bibelleser sollte oft und aufmerksam das Buch Jesaja lesen. Kein Buch des Alten Testaments stellt so perfekt gegenüber das furchtbare Gericht Gottes über die Sünde und die vollkommene Hoffnung, die wir in Christus haben. Halleluja, Halleluja, Amen.